Ich habe das gerade vorher noch ausgerechnet, das sind 15 Minuten am Tag, dann schafft man das in einem Jahr zu lesen. Also wir brauchen diese ganze Geschichte und wir müssen verstehen, dass der Messias das Zentrum von dieser ganzen Heilsgeschichte ist. Alles geht um den Messias. Im Alten Testament habe ich letztes Mal erklärt, dass dieser Yom Kippur der höchste Feiertag ist, wo dieses Opfer gebracht wird. Und im Neuen Testament ist das Zentrum das Kreuz. Es ist beides das Gleiche. Also das Kreuz ist das Wahre, was passiert, auf das der Yom Kippur, dieser Versöhnungstag, hingedeutet hat. Also das Zentrum des Alten Testaments ist der große Versöhnungstag, wo der Hohepriester in das Allerheiligste geht und Opfer bringt für sein Volk. Einmal im Jahr. Ihr habt es ja schon gehört, er hat auch ein Klingelchen am Fuß, weil es im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes, falls er irgendeinen Fehler macht, wenn er nicht mehr rauskommt, ich glaube, er hat auch ein Seil, damit man ihn rausziehen kann. Solange es noch geklingelt hat, war er noch am Leben. Wenn er es nicht überlebt hat, musste man ihn da irgendwie wieder rausholen. Und im Neuen Testament, also im Neuen Bund, ist dann das Kreuz das gleiche Zentrum. Und da heißt es dann, im Hebräerbrief wird es dann ausgelegt, was da passiert ist, dass am Kreuz durch dieses Blutvergießen Versöhnung passiert und dass Jesus dann in das wahre Heiligtum ging im Himmel und dort Sühne gewirkt hat. Also hier wird dieser Yom Kippur gedeutet und dass er sich dann zur Rechten Gottes gesetzt hat als Hohepriester und hat dort diesen Ehrenplatz als Priester, weil er dieses Opfer gebracht hat der Versöhnung, dieser Sühne. Und deswegen ist dieses Kreuz ist das entscheidende Merkmal oder die entscheidende Botschaft des Christentums, das Kreuz. Und Satan versucht, dieses Kreuz zu verschleiern, weil das Kreuz ihm täglich vor Augen hält, dass er ein besiegter Feind ist, dass er als Wolf diese Herde nicht mehr angreifen kann. Und das wird sogar in Epheser beschrieben, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Vielleicht komme ich nachher noch darauf. Das Kreuz ist das Zentrum. Alles geht um das Kreuz. Und alles geht auch um den Messias. Und die Diskussion, die Jesus führt mit den Pharisäern, ist nicht die Frage, ob er das Gesetz hält, weil eigentlich, wenn man genau hinschaut, bricht Jesus das Gesetz nicht. Auch nicht, er bricht auch nicht den Sabbat, er bricht auch nicht die Reinheitsgebote. Er ist eigentlich ein sehr jüdischer Rabbi. Er ist ganz im Judentum verankert. Ist auch nichts Außergewöhnliches, was er bringt. Viele Sachen haben wir schon von anderen Rabbis gehört. Aber das Außergewöhnliche, was er bringt, ist, dass er jetzt sagt, er ist der Messias. Aber er sagt es nicht mal, sondern er hält es eigentlich geheim. Er verrät es keinem. Und es war auch nicht ganz klar, wie wird dieser Messias denn mal sein? Also wir haben letztes Mal gesagt, er wird Priester sein, Prophet und König. Aber wie er aussieht und woher er kommt, okay, er wird geboren in Bethlehem, ein Spross Davids, also er muss aus der Linie von David kommen. Aber genau wusste man das nicht. Das war ein Geheimnis. Das war noch verborgen. Und deswegen fragen die Pharisäer auch immer den Jesus, bist du jetzt der Messias oder nicht? Das lesen wir in Matthäus 11. Und Jesus antwortet dann, Matthäus 11, könnt ihr das nachlesen, auf die Frage, ob er der Messias ist, sagt er, dass ihr das an meinen Werken erkennen könnt. Aber er sagt es, ich finde keinen Vers, er sagt zwar, ich habe es euch schon gesagt, aber ich finde es nicht. Ich finde es nur einmal, wo er dann vor seiner Kreuzigung gefragt wird vom Hohepriester, bist du der Christus? Dann sagt er, ja. Aber sonst finde ich das nicht. Er hält es geheim. Er sagt aber zu ihnen, an meinen Werken könnt ihr das erkennen. Und wir finden in jüdischer Literatur, da gibt es so Ideen in der Qumran-Gemeinschaft und darüber hinaus, so eine Vorstellung vom Messias. Und man hat gesagt, den Messias wird man daran erkennen, wenn er jemand vom Aussatz heilen kann. Weil das ist nie passiert. Es gibt zwar diese Vorschrift, dass wenn jemand geheilt wird, dass man ihn zum Priester bringt, aber wir finden im Alten Testament keinen Beleg, dass irgendjemand von Aussatz geheilt wurde. Und dann sehen wir aber, dass Jesus diesen Aussätzigen heilt und sagt, geh zum Priester, lass dich reinigen. Also hier sehen wir ein, Jesus sagt an seinen Werken, hier wird bewiesen, dass er der Messias, er beweist es selbst. Dann das Zweite, woran man den Messias erkennt, wenn er stumme Leute, die nicht sprechen können, die einen Dämon haben, der sie stumm macht, wenn er die befreit. Weil wenn die Pharisäer Dämonen ausgetrieben haben, haben sie immer gesagt, Dämon, sag uns deinen Namen. Wenn er den Namen gesagt hat, konnten sie ihn austreiben. Aber wenn jemand einen Dämon hat, der stumm macht, konnten sie ihn nicht austreiben. Und wenn der Messias kommt, dann wird er dieses Werk vollbringen, dass er stumme Besessene befreit. Und das sehen wir dann, Jesus macht es, er befreit diesen. Und das dritte messianische Zeichen oder Werk ist, dass ein Blindgeborener geheilt wird. Also Blinde konnte man zwar heilen, aber Blindgeborene, das konnte nur der Messias machen. Und diese Geschichte von diesem Blindgeborenen finden wir in Johannes 9, wie Jesus diesen Blindgeborenen heilt. Und dann sagt er wieder, zeig dich den Priestern, so als Beweis. Und dann fangen die Pharisäer wieder an zu diskutieren und sagen, der war doch gar nicht blindgeboren. Beziehen dann die Eltern mit ein. Und dann gibt es plötzlich einen Streit. Das ist sehr interessant. Wenn man jetzt diesen Hintergrund hat, versteht man diesen Streit. Die einen sagen, oh, der hat einen Blindgeborenen geheilt. Das muss doch der Messias sein, weil die wissen das. Und die anderen sagen, nee, kann nicht sein. Der hat selber einen Dämon. Und hier streiten sie sich und sie urteilen dann, dass er nicht der Messias ist. Im Prinzip hören sie nicht auf seine Stimme und sie glauben ihm nicht. Dann heißt es in Johannes 10, Vers 25, geht dann die Diskussion weiter und da sind wir jetzt, wir sind in Johannes 10, Vers 27. Und das lese ich jetzt. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus? So sag es frei heraus. Sag's uns doch endlich, bist du jetzt der Christus oder nicht? Jesus antwortet ihnen, ich habe es euch gesagt. Eben das finde ich nicht, wo er das gesagt hat. Vielleicht wisst ihr, wo das steht, ich habe es nicht gefunden. Und ihr glaubt nicht, sie glaubt nicht. Die Werke, die ich tue, in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Das sind diese messianischen Werke, die er tut. Sie akzeptierten die Werke nicht und deswegen treffen sie hier eigentlich eine Entscheidung. Sie hätten jetzt können diesen Weg gehen mit Jesus bis zum Kreuz und dann hätten sie das komplett verstanden oder nicht und sie entscheiden sich dagegen. Aber wir jetzt vor Ostern, wir gehen eigentlich diesen Weg mit Jesus bis zum Kreuz, weil das Kreuz ist dann wirklich das endgültige Werk, wo wir das dann verstehen. Bis zum Kreuz ist der Messias hält sich geheim. Er sagt auch immer zu denen, sie sollen es nicht weitersagen, was er jetzt gemacht hat. Er hält sich bedeckt und es bleibt ein Geheimnis. Auch für die Juden, sie haben es nicht erkannt, dass er der Messias ist. Und auch die Jünger, die haben es noch nicht verstanden. Weil dieses weitere Werk des Messias ist das Kreuz am Ende. Und erst durch das Kreuz können wir rückwirkend verstehen den Dienst Jesus. Das heißt, wenn wir jetzt diese 2 Stunden von Jesus nehmen, dann müssen wir alles vom Kreuz her deuten. Wenn wir jetzt den Hirten und die Rede vom Hirten verstehen wollen, das, was wir heute auswendig gelernt haben, dann müssen wir es vom Kreuz her verstehen. Sonst können wir es nicht verstehen. Und am Kreuz, an diesem Werk, scheidet sich das eigentlich. Und sie haben aber vorher schon nicht an den Messias geglaubt. Und deswegen verkünden wir als Christen auch das Kreuz und das ist das Werk Christi. Und hier scheidet sich's auch, ob Menschen diesem Evangelium glauben, ob sie dem Kreuz, diesem Werk glauben oder nicht. Und jetzt kommen wir zu diesem Vers dann, kurz danach, nach dieser Diskussion. Er verrät ihnen noch nicht, ob er der Christus ist, sondern er sagt, Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen und niemand wird sie, davor kam noch, sie werden nimmer mehr, Und jetzt sind wir beim Zentrum des neuen Bundes. Wenn wir jetzt diese Rede von den Schafen, vom neuen Bund und vom Kreuz her auslegen, dann haben wir jetzt den Kern. Der neue Bund ist nämlich ein Bund des Heils und der Erlösung. Das ist die Verheißung des neuen Bundes. Und durch den neuen Bund bekommen wir ewiges Leben. Am Abend, als Jesus verraten wird, nimmt er ja den Kelch und sagt, das ist mein Blut, der vergossen wird. Und dies ist der neue Bund. Wenn wir trinken von dem Blut Jesu und wenn wir mit Jesus hineingenommen werden in diesen Tod, was ja an Karfreitag, das ist ja schon in 2 Wochen passiert, und wenn wir glauben, weil wir seine Stimme hören, dann werden wir hineingenommen in diesen Bund, diesen neuen Bund. Und der wird geschlossen, indem Jesus seinen Jüngern diesen Kelch reicht. Und Jesus reicht uns diesen Kelch und wir haben diesen Kelch angenommen und wir waren, als wir gläubig wurden, bereit, von diesem Kelch zu trinken. Und wir haben uns eingelassen auf diesen neuen Bund. Und dann ist Folgendes passiert, wir sind mit Christus gestorben, wir wurden in diesen Kreuzestod mit hineingenommen. Das könnt ihr nachlesen in Römer 6, das ist dieses Bild von der Taufe. Und wir sind mit ihm auch wieder auferstanden. Und das ist jetzt das, was im neuen Bund passiert, das ist eine neue Realität. Wir sind jetzt nicht mehr in Adam, sondern in Christus sind wir jetzt in diesem neuen Bund. Und das ist ein Geheimnis. Ich habe ganz viele Überlegungen angestellt, wie kann ich euch das als Bild zeigen, und mir ist nichts eingefallen. Weil Paulus beschreibt es als ein Geheimnis. Was hier passiert ist, dass wir als Menschen jetzt eins werden mit Christus, wir werden wiedergeboren und wir werden ein komplett neuer Mensch. Und wir sind jetzt nicht mehr in Adam und in dem Alten, sondern wir sind jetzt in Christus, das ist eine Einheit. Und Paulus vergleicht es sogar an einer Stelle, er sagt, so wie ein Mensch Vater und Mutter verlassen wird, oder ein Mann, und dann eins wird mit seiner Frau, das deutet er auf Christus in die Gemeinde und die Gemeinde. Und er sagt, das ist ein Geheimnis, diese Vereinigung. Also so wie ein Mann und Frau einen Bund schließen und dann eins werden, also wenn zwei Menschen einen Bund schließen und heiraten, sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Das ist ein Geheimnis. Also jetzt, ihr sitzt gerade da, Jens, Daniela, ihr seid eins. Wenn Gott euch sieht, sieht er euch als eine Einheit. Das können wir nicht erklären. Und wenn, das ist jetzt kurz eine Seitennotiz, wenn wir über den Dienst von Menschen in der Gemeinde sprechen und sagen, Frauen dürfen nichts machen oder Männer dürfen das nicht oder das nicht, dann haben wir den falschen Ansatz, sondern der Dienst findet immer als Einheit statt. Und deswegen dürfen natürlich Frauen auch was machen, aber es muss diese Einheit sein. Ein Problem ist, wenn Einzelne allein dann agieren, also wenn diese Einheit da ist und der Mann oder die Frau auch gläubig. Jetzt bin ich abgeschwiffen. Die Einheit ist das Geheimnis. Wir sind jetzt in Christus. Und das ist die Realität des neuen Bundes. Durch das Kreuz und durch die Versöhnung wird die Beziehung wiederhergestellt, wir werden neu geboren und was komplett Neues ist, jemand in Christus, 2. Korinther 5, Vers 17, wer kennt den auswendig, ist jemand in Christus, neue Kreatur. Boah, ihr seid gut, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, das ist was komplett Neues und das ist diese Einheit und dieser neue Mensch und das ist jetzt die Realität des neuen Bundes, dass wir jetzt in Christus sind. Das ist das neue Geheimnis. Und deswegen finden wir diese Formel in Christus, ich glaube 164 Mal bei Paulus, das muss ich noch mal nachgucken. Aber alles geht darum, dass wir jetzt in Christus sind. Und wenn wir jetzt von dieser Ecke kommen, ein bisschen theologisch angesetzt, dann können wir jetzt das verstehen, was Jesus sagt, wenn er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ja klar, weil sie hören das, was Jesus sagt. Aber um das wieder zu verstehen, müssen wir natürlich ein bisschen auch Background haben zu Schafen. Den will ich euch jetzt noch kurz geben, weil sonst verstehen wir auch nicht, was Jesus sagt. Es gab ja so einen Forscher, der hat lange Zeit im Mittleren Osten gelebt und er hat so dieses Leben von damals erforscht und versucht, anhand dessen die Bibel besser zu verstehen. Und er hat sich immer mit Hirten getroffen. Und ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber es waren ja nicht alle da. Und da war er mit ein, zwei Hirten unterwegs. Und die haben die Herde dann so in ihren Pflock gebracht, so mit Steinen in der Wüste draußen, da wo auch ein bisschen Gras ist, aber halt außerhalb von, ich weiß nicht, wo es war. Er erzählt es halt so, und dann hat der Hirte abends die Schafe reingebracht. Und dann hat der Mann gefragt, und wie machst du das jetzt zu? Du hast ja gar kein Seil oder nichts zum Zumachen. Und dann hat der Hirte sich hingelegt und hat gesagt, ja, ich bin die Tür zu den Schafen. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Tür zu den Schafen, dann meint er das. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Tür und ich bin dieser Hirte, der die Tür ist, dann sagt er damit auch, dass niemand und nichts in diesen Pflock, wo die Schafe drin sind, hineinkommen kann. Weil wir jetzt in Christus sind, durch das Kreuz, und das mische ich jetzt und das finde ich hochspannend. Und weil wir in Christus sind und weil der Hirte vor diesem Pflock liegt, wo die Schafe so durch die Mauer geschützt sind, kann niemand da rein. Kein Wolf, kein Räuber, kein Bär kann da rein. Er muss an Christus vorbei. Und das ist die Verheißung, die wir jetzt haben. Niemand kann diese Schafe, die in dem Pflock sind, aus meiner Hand reißen. Niemand. Niemand kann dir das ewige Leben nehmen. Egal, was für Wölfe oder was für Bären, ich denke, es gab auch Löwen, da kommen. Niemand hat Autorität, dir das ewige Leben zu nehmen. Und das ist das, was wir in Christus haben. Und das ist mein Punkt, das ewige Leben. Das kann euch niemand nehmen. Egal, was in Zukunft noch kommen wird für Christen, an Druck oder an was wir noch erleben. In Christus haben wir das ewige Leben. Und alles, was da rein muss, muss an Jesus vorbei. Und Jesus lässt manchmal auch Sachen durch für seine Herde. Das heißt auch, er sagt auch zu Petrus, dass wir gesiebt werden. Und er lässt auch Prüfungen durch, aber es muss vorher an Jesus vorbei. Das ist abgesegnet. Das sind nicht Sachen, die uns einfach so treffen, sondern die müssen an Jesus vorbei, weil Jesus ist die Tür, ich bin die Tür. Meine Schafe hören meine Stimme. Auch hier müssen wir wieder diesen Hintergrund verstehen. Das waren jetzt Schafe, die man in der Stadt zum Beispiel, hat man die auch irgendwo eingepflockt oder eingepfercht. Aber weil da nicht viel Platz war, hat man ganz viele verschiedene Herden zusammengemacht. Und dann sind morgens die Hirten gekommen. Jetzt könnte ja sein, einer will ein paar Schafe stehlen. Dann hat er halt gebrüllt. Kommt. Ging aber nicht, und das haben wir in dem Video gesehen, sondern die Schafe, die zum Hirten gehören, wenn die Hirten da morgens hin sind an die Tür, nur seine Schafe kamen, weil sie die Stimme gehört haben. Und das ist im neuen Bund das, was uns ermächtigt, dass wir seine Stimme hören und zu ihm kommen und eins sind mit ihm und ganz nah bei ihm. Im neuen Bund sind wir in Christus, und weil wir in Christus sind, hören wir ihn in uns und er wirkt in uns. Wir hören seine Stimme. Und was heißt es da noch in Vers 27? Wir hören seine Stimme, und wie wird diese Einheit beschrieben? Ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist diese Einheit, er kennt uns. An anderer Stelle heißt es auch, wir kennen ihn. Wir kennen ihn, wir sind ganz nah bei ihm. Und das war das Ziel auch dieses Bundesschlusses, dass Gott uns versöhnt, dass wir wieder in diese Beziehung kommen. Darüber habe ich auch geredet. Sie waren sein Volk und er war ihr Gott, dass wir ihn kennen. In Christus kennen wir ihn. Wir sind jetzt in Christus, wir sind in diesem neuen Bund. Dieser neue Bund, das ist das, deswegen sollen wir auch diesen neuen Bund verkündigen, der ist besser wie der alte Bund. Der alte Bund meint den Bund am Sinai, und der war eigentlich auch schon gut. Mit den 10 Geboten, mit der Verheißung, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Es ist auch hier schon eine Verheißung der Befreiung. Aber der neue Bund, heißt es in Hebräer, der ist besser. Der ist auf bessere Verheißungen gegründet. Und es heißt, dass Jesus dieser Mittler ist. Er ist dieser hohe Priester. dieses neuen Bundes. Und weil Jesus dieser Vermittler ist und weil er dieser Hohepriester ist, steht er eigentlich gerade in diesem neuen Bund. Also er steht dafür gerade, dass das auch passiert. Und das Problem im alten Bund war ja, dass wir, das Volk Israel, es nicht geschafft hat, diesen Bund zu halten. Und deswegen kam ja auch der Fluch und deswegen kam durch das Halten des Bundes nicht die Gerechtigkeit, sondern nur durch den Glauben. Und das war prophetisch auf Christus hin. Und Christus steht dafür gerade. Also man könnte auch sagen, der Bund ist eigentlich zwischen Gott und Christus vermittelt es dann an uns. Und weil Christus dafür gerade steht mit seinem Blut und weil er den Feind besiegt hat, kann da nichts mehr an uns ran eigentlich, weil wir sind jetzt in Christus. Und niemand kann uns mehr aus seiner Hand reißen. Und das steht, egal was passiert in deinem Leben, egal was für Druck kommt oder egal was du tust, niemand kann dich aus der Hand Christi reißen und aus der Hand des Vaters. Und das will ich euch mitgeben. Niemand kann euch aus seiner Hand reißen. Ihr habt das ewige Leben, ihr seid neu geboren, ihr seid ein neuer Mensch und niemand kann das kaputt machen. Der Teufel geht zwar umher und brüllt wie ein Löwe, sucht wie eine Verschlinge, aber niemand, er hat keine Gewalt über die Christen. Und deswegen ist die Gemeinde auch die stärkste Kraft in dieser Endzeit, weil niemand kann die Gemeinde überwinden, der Teufel kann die Gemeinde nicht überwinden. Und das ist das, was passiert und das ist das, was der Teufel aber versucht zu verhindern. Und das muss ich noch kurz lesen und dann komme ich zum Ende. Wir lesen das in Epheser 5, dass das, was am Kreuz passiert ist, dieses Werk und dass wir neue Menschen sind, das wird der himmlischen Welt verkündet. Wir überlesen diese Stelle so schnell, aber eigentlich ist es Epheser 3. Ich lese es noch. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, Epheser 3, Vers 8, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkünden, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt. Also hier ist jetzt die Rede von diesem Geheimnis des Messias, von dem ich vorher gesprochen habe, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm. Also im ganzen Alten Testament war das noch verborgen, was Gott vorhat. Der alles geschaffen hat. Christus ist ja der, der alles geschaffen hat. Johannes 1, Vers 1. Damit jetzt kund werde, jetzt in Christus wird kund, die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Also wisst ihr, was da steht? Hier steht, was jetzt passiert ist, dass in Christus dieses Geheimnis jetzt gelüftet wird. Jetzt am Kreuz können wir endlich dieses ganze Alte Testament verstehen. Auch die Juden können es jetzt verstehen. Deswegen bekehren sich viele erst danach in der Apostelgeschichte, weil sie es jetzt checken. Und so argumentiert auch Petrus immer von früher, vom Alten Testament. Jetzt checken sie, das Geheimnis ist offenbar. Und das Geheimnis ist auch, dass die Heiden jetzt mit reingenommen werden. Und jetzt passiert Folgendes. Damit jetzt kund werde die Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten. Das wird jetzt verkündigt, den Mächten und Gewalten durch die Gemeinde. Also hier passiert jetzt was, dass das, was an uns passiert durch das Kreuz, dass wir neue Menschen sind, dass wir ewiges Leben haben, das wird den Mächten und Gewalten verkündigt durch uns. Versteht ihr das? Die Himmelswelt da draußen schaut auf uns. Und wir verkündigen Gottes Weisheit durch das, was an uns passiert. Und das ist für den Teufel die absolute Niederlage, weil er, wenn er morgens aufwacht, sich jeden Morgen, wenn er die Gemeinde anschaut, muss er sich anschauen, wie die Gemeinde Gottes Weisheit verkündigt. Das ist, was in der geistlichen Welt hier passiert. Ihr müsst es mal nachlesen, Epheser 3 ist es. In der geistlichen Welt passiert jeden Tag eine Verkündigung durch die Gemeinde, durch uns. Und durch dieses Werk Christi, das Kreuz, wird er jeden Tag verkündigt. Und der Teufel kann das nicht ertragen, weil es seine Niederlage bedeutet. Weil wir als Gemeinde sogar eines Tages richten werden über diese Welt. Also wir werden als Richter eingesetzt und wir werden mit Christus herrschen. Das ist unsere Berufung. Und deswegen muss der Teufel die Gemeinde angreifen. Und deswegen versucht er durch das Brüllen die Gemeinde zu zerstören. Und das ist das, was gerade passiert und in der Zeit, in der wir leben, dass wir gerade als Gemeinde unter diesem Brüllen stehen, weil ganz viel wird gerufen, ganz viel, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und Jesus Es macht uns aber Mut und sagt, meine Schafe hören doch meine Stimme. Und es kann der Wolf gar nicht reinkommen. Er versucht zwar reinzukommen, aber er kann es nicht zerstören, was hier in der Gemeinde ist. Und das ist die Realität, die ich verkündige. In Christus kann uns das nicht zerstören. Und deswegen wird die Gemeinde auch nicht zerstört, auch wenn es jetzt gerade bröckelt. Sie wird eine neue Form finden. Und sie wird das Werk Christi verkünden in der unsichtbaren Welt. Das ist das, was ich gelesen habe in Epheser 3, Vers 10. Den Mächten und Gewalten wird es durch die Gemeinde verkündet. Und es wird aber eine andere Form finden in dieser Zeit. Und damit, mit dieser Form müssen wir jetzt erstmal klarkommen. Und zu dieser Form haben wir heute Morgen ein Video. Den Übergang würde ich jetzt machen, wenn es geht. Und das Video ist, sind Gemeinden aus Freiburg, die... Ich weiß nicht, wie das technisch geht, aber die haben ein Lied gemacht. Eine Person fängt an zu singen aus der ICF. War schon mal jemand in der ICF? Ich glaube, International Christian Fellowship. Das ist so alles ein bisschen moderner. Oder dann gibt es die Calvary. Das ist ja aus Amerika eine Bewegung. Es gibt die CEFG. Das sind Pfingstler. Es gibt die FEG. Es gibt auch die EFG. Das sind auch Baptisten. Mit denen treffen wir uns auch. Und die haben ein Lied gemacht zusammen, um so ein bisschen zu zeigen, hey, wir als Gemeinde, wir haben eine neue Form gefunden, wie wir jetzt zusammenleben. Und hier sehe ich so eine positive Entwicklung, gerade durch Corona, dass Gemeinden neue Wege finden und vielleicht auch mehr zusammenwachsen, dass wir enger zusammenrücken. Und das drückt sich jetzt aus in diesem Video. Und das, was ihr jetzt seht, behaltet es im Hinterkopf, das ist eine Verkündigung des Werkes Christi an die unsichtbare Welt und an die Welt da draußen. Amen.